es gibt immer wieder schöne Momente auch zwischendurch, wenn dann halt so kleine Erfolge gefeiert werden. So, ey, das hat jetzt geklappt oder hier ist jetzt irgendwie ein ganz tolles Drehbuch rausgekommen, wo ich mich freuen kann. Also auch bevor überhaupt der Film im Kino ist, gibt es ganz viele Momente, kleine Momente, die einen immer wieder motivieren können. Und die muss man auch ein Stück weit lernen, wertzuschätzen.
Ja, dass man auch guckt, okay, wie bleibt man sichtbar, was ja dann gerade in der Masse heutzutage essentiell ist. Dass man sagt, okay, wie schaffe ich mir meine eigene Nische, um gerade in diesem Bereich der bildenden Kunst ja, zu überleben oder erfolgreich arbeiten zu können.
Yeah, so my life lesson is like my biggest freedom is my connection with other people. And you never know who's going to be able to help you in your journey. So keep an open mind.
Selbstständigkeit. Konkreter Solo-Selbstständigkeit in der Kreativbranche. Darum geht's heute in dieser Spezialfolge des Podcasts KreativstarterInnen. Und ich freue mich sehr darauf und bin schon ganz gespannt, was meine Besuche so mit sich bringen. Nicht nur, weil ich mich ja selbst schon seit einiger Zeit in den Reihen der Selbstständigen gesellt habe und daher ganz hungrig bin nach Input und Inspiration. Nein, ich finde auch, dass Solo-Selbstständige eine MacherInnen-Energie ausstrahlen, von der man sich immer eine Scheibe abschneiden kann. Es geht in dieser Folge natürlich um Fragen und Tipps zur Selbstständigkeit an sich. Die Checkliste haben wir auch heute dabei, die wir mit Andreas Rautenberg von der Hamburg Kreativgesellschaft durchgehen werden. Aber ich versuche auch rauszukitzeln, was so auf der Metaebene mitschwingt. Denn bei Selbstständigkeit, gerade in der Kreativwirtschaft, geht es immer auch um Leidenschaft, Herzensangelegenheiten und um intrinsische Power. Und wir nehmen uns die Zeit heute. Einen ganzen Tag fahre ich durch Hamburg. Wir starten bei Robert Hoffmann. Er ist bildender Künstler, der von seiner Kunst lebt und besuchen ihn in seinem Atelier in Eilbek. Danach fahren wir weiter zur Frauke Kolbmüller. Sie ist Independent-Filmproduzentin und mittlerweile international erfolgreich mit Filmen wie Systemsprenger oder aktuell Heartbeast. Und wir lassen den Tag dann ausklingen bei einer Lesung am Lagerfeuer in Winterhude, die die Autorin Lubi Barre organisiert. Also, kommt mit und lasst euch treiben und inspirieren auf unserer kleinen Tour durch Hamburgs Selbstständigen-Szene. Kapitel 1. Dualität existiert. Schwarze Jacke, schwarzer Hut. Die SMS bekomme ich als Hinweis für unseren Treffpunkt U-Bahn-Station Batenau. Obwohl ich davon ausgehe, dass Robert mich mit meiner Mikrofonuniform schon erkennen wird. Es gibt zwar zwei Ausgänge, ich nehme den mit der Rolltreppe und spotte beim Hochfahren schon Robert im Eingang wartend.
Moin, moin, willkommen im Chaos.
Okay. Gutes Erkennungszeichen.
Ja. Ich dachte, der Hut ist immer gut.
Ja.
Ja.
Bin ich an den richtigen Ausgang rausgegangen?
Ja, ich habe es kurz gedacht, als ich hier oben stand. Hoffentlich findet er die richtige Seite, weil das war das, was ich vergessen hatte zu sagen.
Ja.
Aber intuitiv richtig,
genau.
Sehr gut.
Und los geht's, es ist nicht weit.
Es sind 200 Meter maximal. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil du hier doch relativ zentral bist, gerade wenn du mit dem Öffentlichen fährst.
Robert ordnet nochmal ein, wo wir eigentlich gerade sind.
Das Wartenau-Ecke Eilbek, kurz vor der HFPK. Wir haben hier halt unterschiedliche, ja, wie man das sieht, ne, Geschäfte, Läden, viel Mischung. Wir haben oben die Kunsthochschulen. Die HAW ist da, dann die Design Academy, die Miami Art School ist da auch noch. Und hier haben wir einen sehr schönen Weinladen.
Robert Hoffmann, Jahrgang 82, bildender Künstler, lebe und arbeite in Hamburg momentan. Ich habe angefangen mit Architektur, habe halt klassisch studiert, bin dann gewechselt in Industriedesign, Kommunikationsdesign, habe das dann in Australien kombiniert mit Fine Arts, gab es so einen dualen interdisziplinären Master, den gab es halt damals nur in Australien. Bin dann nach Australien gegangen, habe da dann mein Postgraduate Degree gemacht, also den höheren Studiengang, habe dann unter Professor John Teschendorf und Christopher Crouch in Perth, Singapur und Shanghai studiert, über diesen Zeitraum von 2 Jahren und habe dann da so diese verschiedenen Disziplinen zusammengeführt und nutze diese Kenntnisse jetzt im alltäglichen, angewandten Bereich.
Meine Frau ist momentan auf Geschäftsreise und dann musste ich versuchen, die beiden Kinder davon zu überzeugen, heute besonders schnell sich anzuziehen. Wir waren semi-erfolgreich, aber wir haben es geschafft. Und ja, genau, jetzt bin ich vor 20 Minuten hier angekommen, habe schon mal das Licht und die Heizung angemacht. und geguckt, was so bei uns im Haus los ist.
Das Haus nennt sich Wartenau 16 und beherbergt unterschiedlich schöpferisch tätige Menschen.
Wir haben das 2013 wurde das von der Kreativgesellschaft übernommen und dann zur Zwischennutzung freigegeben über die Kulturbehörde. Und dann wurde es ausgeschrieben für Kreativschaffende aus der Kreativwirtschaft, die in den ersten 3 Jahren ihrer Selbstständigkeit oder Gründung sind, damit es halt hier bezahlbare Räume in Hamburg für Kreativschaffende gibt, die gerade anfangen, sich ein Standbein aufzubauen. Und seit 2013 gibt es hier halt unterschiedliche Mieter, Nutzer, Wechsel. Es gibt einen großen Theaterraum unten von dem Dachverband Darstellender Künste. Die haben einen großen Verein. Dann in der Mitte haben wir einen großen Raum, den haben wir seit Ende 2019 übernommen, wo wir einen allgemeinnützigen Verein gegründet haben, der halt auch den Raum anbietet für Kreativschaffende oder Leute aus der Nachbarschaft oder Sozialprojekte, die einen Raum brauchen und die den auch nutzen wollen und können für einen fairen Preis oder zum Selbstkostenanteil. Morgen. Und genau, links und rechts davon sind dann die jeweiligen Büroräume oder Atelierräume.
Früher war das mal eine Schule.
Passt alles zusammen. Das ist dieser Linolboden, den man kennt, die Holz. Griffe, ja. Selbst das Knarren der Türen, wenn man noch die alten Schulen kennt. Genau. Dann haben wir hier ist das Atelier jetzt von Friederik und mir.
Schön.
Willkommen im Chaos.
Seine künstlerische Tätigkeit fasst er so zusammen.
Ich beschäftige mich primär mit Typografie oder Schriftbildern. Also ich male im klassischen Sinn nicht die Bilder, sondern ich schreibe sie auf, überschreibe die Schriften immer wieder und immer wieder, wiederholend und zerstöre sie dann im Nachhinein, um abstrakte Werke zu schaffen. Also da geht es um die Auflösung der Lesbarkeit, des Verständnisses und eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Suchen des Betrachters, weil sobald der Betrachter sieht, oh, ich sehe Buchstaben, da muss doch ein Sinn hinter sein. Und das ist ein bisschen wie die Stille Post, dass sich die Ursprungsaussage auflöst und aber trotzdem durch die Wortfetzen entstehen neue Geschichten, neue Schriftbilder und dann gleichzeitig auch mit einer interessanten Ästhetik verbinde ich das. Genau, das ist so mein Spielfeld.
Das wollen wir uns doch noch mal ein bisschen genauer ansehen, indem er mir das Atelier zeigt. Eine Sitzecke an der großen Fensterfront, alles steht voll mit Testobjekten, Skulpturen, Bilderrahmen und ja, so Kram, Verpackungen, Müll. Seine Atelierpartnerin Friederike setzt sich nämlich künstlerisch mit der Konsumgesellschaft und ihrer Verschwendung auseinander, indem sie solche Materialien verarbeitet. Auf der anderen Seite eine kleine Kaffeeecke mit Obstschälchen und die Wand verbaut mit Regalen, mit weiterem Material und ganz viel Werkzeug.
Oben habe ich meine Tapes, meine ganzen Klebebänder, Rettungsdecken, was man halt so braucht. Wäscheleien, Pinsel, dann habe ich hier einen Rollschrank. Das ist dann der Rest des Chaos. Da ist dann die Ordnung nicht mehr so schön. Aber ich habe hier meine Pinselordnung. Graben, Messer, Fotoverpackung, wie ich es gerade sehe. Hier unten sind die verschiedenen Leime für das Aufkaschieren der Materialien, Ölsticks. Künstlerkleidung, also meine Arbeitskleidung, mein treuer Begleiter seit 14 Jahren mittlerweile. Meine Onizuka Tiger mit einer leicht durchlöcherten Sohle, aber ist mein treuer Begleiter.
Das ist immer anders.
Der ist immer, genau, das ist so ein Ritual. Ich habe dann genau den Schuh, ich habe verschiedene Hosen. Und ja, es ist ein bisschen so, man zieht halt seinen Kittel an und ist dann im Arbeitsmodus. Das ist dann für mich auch so dieses Ritual. Sobald ich die Sachen anziehe, weiß ich halt, jetzt ist Crunch-Time. Und dann kann ich halt loslegen und arbeiten.
Gut, dass er das Atelier hat. Zu Hause könnte er das nicht machen, da seine Kunst viel Krach und Dreck macht.
Wenn ich jetzt so ganz zart und nur mit einem Pinsel, das ist nichts für mich. Ich muss irgendwas zerstören. Das ist so mein Ding.
Er krabbelt mit Schleifpapier und Werkzeugmaterial über sein Bild auf dem Boden.
Gibt es hier die zum Kratzen und Schleifen, wo ich dann einfach anders rangehen kann. Und dann gibt es so dieses, siehst du jetzt, ne? Da kommt dann die Farbe anders durch. Und das ist dann das, was mir persönlich viel Spaß bringt. Wenn man dann auch, je nachdem, man hat eine, jetzt bei diesem ist mehr eine Hitze, die entsteht, dadurch entstehen so Verwischungen, Schmauchspuren. Bei diesem flachen Metall kann man mehr rauskratzen. Der Schleifer ist natürlich gröber, der holt das Material mehr raus. Und das ist das, was ich brauche. Ich muss halt das Gefühl haben, da passiert was und ich habe eine direkte Kommunikation mit dem Material oder mit meinem Bild. Ne? Wie man ja auch sieht, ich laufe über meine Werke rüber, ich krieche über meine Werke, ich habe eine andere Auseinandersetzung mit meinem Material. Und am Ende wird es halt aufgespannt, eingerahmt und vorsichtig an die Wand gehängt, was auch für mich immer sehr schön ist, zu sehen, was ich während des Prozesses mit dem Bild gemacht habe und am Ende, wie es dann so konserviert wird und vorsichtig behandelt wird. Und ich halt weiß, okay, der Weg dahin war alles andere als liebevoll. Aber vielleicht auch liebevoll, ich weiß nicht. Das ist halt eine Auseinandersetzung. Im Prinzip hatte denn mein Professor damals, hätte mich gern dabei behalten. Für eine Doktorarbeit ist es häufig bei Professoren so, dass sie dann Doktoranden brauchen. Und wir hatten auch kurz überlegt, in Australien zu bleiben, habe dann aber wegen meiner jetzigen Frau beschlossen, wieder zurückzukommen und habe dann einfach hier das Netzwerk wieder neu aufbauen müssen. Was dann auch häufig ist, so wenn man gerade aus dem Universitätsumfeld kommt, hat man schon ein vorgegebenes Netzwerk in der Stadt oder in der Umgebung, wo man studiert hat. Der Professor ist dann häufig, dass er dann das Netzwerk aufbaut und man dann halt einfach die Kontakte schon durch Studium bekommt. Und in meinem Fall war es halt so, dass ich wieder zurückgekommen bin und dann durch ja, Türklinken putzen, so gesehen, oder rumschicken von Portfolio dieses Netzwerk wieder aktiv selber aufgebaut habe. Und dann geht es einfach darum, dass man eine Mischung hat aus Galerien, aus Ausschreibungen, öffentlichen Museen. Man guckt halt, wo man mitmachen kann, wo man Fuß reinkriegt. Und dann geht es darum, dass man so diesen ersten Kontakt hat, den ersten Sammler. Und dann ist das ein bisschen, man hofft auf dieses Schneeballsystem. Und dann gibt es halt heutzutage ja viel verschiedene Möglichkeiten. Sei es nur, man macht das über Social Media als Selbstvermarkter oder man arbeitet halt kombiniert mit Galerien zusammen, die dann natürlich einen vermarkten, weil es natürlich auch in deren Interesse ist. Und da muss man einfach gucken, was für einen das richtige Feld ist und was für einen der Bereich ist, wo man am besten Fuß fasst und wo man sich selber am wohlsten fühlt. Also für mich ist es diese bunte Mischung ist am besten. Ich mag gerne das mit Galerien zusammenarbeiten, weil man da andere Kontakte hat, denn die Direktvermarktung über Social Media oder halt auch einfach über schon Sammler, die dann halt einen weiterempfehlen und dann kriegt man Studiobesuche und so baut sich das auf. Aber wichtig ist halt auch, dass man zum Beispiel auch öffentliche Ausschreibungen sollte man immer im Auge behalten, weil es da viel interessante Sachen für einen selber gibt, aber auch gleichzeitig Sachen gibt, die für die Öffentlichkeit oder den Bekanntheitsgrad der eigenen Person wichtig ist. Dass man auch guckt, okay, wie bleibt man sichtbar, was ja dann gerade in der Masse heutzutage essentiell ist, dass man sagt, okay, wie schaffe ich mir meine eigene Nische, um gerade in diesem Bereich der bildenden Kunst ja, zu überleben oder erfolgreich arbeiten zu können.
Ein Weg, den alle KünstlerInnen einschlagen können?
Also ich denke mal, es gehört auch viel Glück dazu, dass man halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Das sollte man nicht unterschätzen, aber man kann das auch beeinflussen. Also man muss einfach schauen, was will man machen? Will man etwas erstellen oder erschaffen, was selbstständig ist, wo man sagt, ah, das ist mein Wiedererkennungswert. Oder man kann natürlich auch sagen, ah, das sind Sachen, die ich interessant finde, die mache ich auch. Und dass man dann einfach in einem breiteren Feld arbeitet. Ne? Sei es nun bei Street Art, Pop Art gibt es ja viele, oder auch bei den abstrakten Malereien, wo man sagt, ah, das sind Bereiche, die sind erfolgreich, das funktioniert. Und wenn man sich da etablieren kann, ist es ja auch okay, dass man einfach sieht,
was funktioniert im Markt und hat das eine Deckungsfläche mit dem, was ich selber machen will oder machen kann. Und so kann man sich dann Stück für Stück so sein eigenes Territorium rausstechen und gucken, ob das funktioniert, ob es läuft in der Wirtschaftswelt. Ne? Weil es geht ja auch darum, dass man etwas hat, was am Ende des Tages sich auch rechnet. Ne? Genau. Und wenn man das kombinieren kann, ist es halt sehr schön.
Auf der einen Seite heißt es also, seine Unternehmung zu führen. Netzwerken, promoten, vielleicht eine Marke aufzubauen, Ausschreibungen und Förderungen anzuvisieren. Nur Kunst zu machen, bezahlt ja leider nicht die Miete. Aber auch im künstlerischen Prozess hat Robert immer ein Auge auf die Außenwahrnehmung.
Und dann sieht man nach hinten. Ja, ist immer auch für mich ganz interessant, so einen Schatten zu sehen von den Schichten. Und dann wird es halt geschliffen, gedreht, zerrissen, geschnitten, bis es dann im Endeffekt so aussieht, wie ich zufrieden bin. Und dann muss ich mir auf die Hand hauen und sagen, jetzt stopp. Weil im Prinzip ist das ein endloser Prozess, weil ich kann ja immer wieder schleifen, aufbauen. Und dann wird es am Ende gefaltet und dann ausgegossen mit Harz und dann in so einem Objektrahmen platziert. Und dann hat man halt so ein schönes, interessantes Objekt, was auch gleichzeitig eine Ästhetik hat, dass man sich gerne wohin hängt. Und darum geht es ja auch, dass man etwas hat, was die Leute interessant finden, aber auch schön, dass sie sich das zu Hause hinhängen. Weil man will ja im Endeffekt auch davon leben. Also man muss gucken, dass man Bilder verkauft bekommt. Und genau. Und das funktioniert in diesem Fall sehr gut mit diesen beides. Man hat eine sehr interessante Auseinandersetzung mit Thematik für einen selbst als Schaffender, aber auch das Endprodukt ist oder das Werk an sich ist ästhetisch genug und schön genug, dass es auch viele Leute oder eine größere Anzahl von Leuten auch haben wollen. Das ist eine Sache, die ich halt auch gelernt habe oder die man auch im Auge behalten sollte. Das, was ich produziere, ich sage immer gern produzieren, auch bei Kunst, ist etwas, was auch einen Wert hat für andere. Dass man halt sagt, neben dem, was man sich selber denkt, ist es auch etwas, was andere interessant und schön finden. Also, dass man auch da eine Lücke findet und sagt, wie kann ich damit mich positionieren und was schaffen, was interessant ist. Und was auch eine Nachhaltigkeit hat.
Ein stetiges Finden der Balance zwischen Kunst und Gewerbe, individueller Ausdruck und Marktauglichkeit, Flow und Ressource. Zum Thema Produzieren hake ich nochmal nach.
Also ich sehe mich eher als Produzent an, weil das für mich einfach auch dieses, ich habe ja auch statt Studio sage ich häufig Werkstatt, weil ich halt eine ganz andere Art des Handwerks habe oder die Auseinandersetzung. Und dann ist es für mich, klar, ich erschaffe etwas, aber es ist ein Produkt für mich. Also es ist jetzt nicht negativ behangen, das Wort, sondern es ist einfach etwas, was ich erstelle. Und ich bin der Craftsman oder der Hersteller und ich biete dann das an, was ich herstelle.
Als hätte mir Robert eine Überleitung bauen wollen. Denn unser nächster Besuch führt uns ja zu Frauke Kolbmüller, Produzentin, genauer Filmproduzentin in Altona. Dahin mache ich mich jetzt mal auf den Weg. In der U-Bahn gehen mir viele Gedanken durch den Kopf. Das Narrativ der freidrehenden KünstlerInnenfigur, dem Kapitalismus zum Trotze, ist in meinem romantischen Köpfchen schon sehr fest verankert. Dass zu einer Vollzeit-Solo-Selbstständigen, aber künstlerischen Tätigkeit auch ein großer Teil Unternehmertum gehört, ja, steht nicht in der Begleitbeschreibung von ausgestellten Bildern oder Skulpturen. Eigentlich bei keiner Art von künstlerischer Tätigkeit steht das im Untertitel. Vielleicht ist deswegen nie ein Berufsmusiker aus mir geworden. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was mir die nächsten Gespräche noch so für Einsichten bringen. Kapitel 2. Langer Atem, kleine Erfolge. Umgestiegen am Hauptbahnhof von U in die S-Bahn komme ich nun in Altona an. Frauke ist Produzentin und Gründerin von Oma Inge Film. Gegründet 2015, das wird sie später auch noch genauer erzählen, kam vor allem der große Durchbruch mit dem Film Systemspringer. Mich interessiert vor allem, wie sie sich als Independent-Produzentin durchgesetzt hat und mit welcher Einstellung sie so unterwegs ist. Die Filmbranche, so hörte ich mal, soll nicht die zugänglichste sein. Aber vielleicht erzählt mir Frauke ja auch das Gegenteil. Wir werden hören, jetzt erstmal aussteigen.
Morgen!
Morgen!
Hallo! Jochen.
Hallo. Na,
hi.
Schön, dich zu sehen.
So, schön, dass du mich abholst. Danke.
Ja. Ich dachte schon bei den ganzen Leuten, ob ich dich hier finde, aber das ging ja gut.
Das ging sehr gut. Gerade noch so.
Willkommen in Altona.
Dankeschön. Ja, an diesem Bahnhof war ich ja auch schon mal. Auf dem Weg zum Oettinger Verlag, Episode 7, habe ich mich hier ein bisschen verirrt.
Geht einmal hier links. Ist ein kleines Labyrinth hier unterirdisch, dieser Bahnhof. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt den Schönwetterweg. Ich hatte nämlich einen Schlechtwetter- und einen Schönwetterweg. Aber es sind eh nur 2 Minuten, also das ist gar nicht weit.
Das stimmt, das Büro ist in der großen Bergstraße, direkt neben dem Bahnhof.
Genau, wir sind jetzt am Altonaer Bahnhof, kommen aus der S-Bahn-Station hoch zum Paul-Nevermann-Platz und schauen jetzt eigentlich in die große Bergstraße rein. Hier gehen wir auch über die Ampel, man sieht das IKEA auch gleich da hinten. Da gehen wir aber nicht hin.
Nee.
Guten Morgen! Das war eine Regisseurin und Autorin. Ja, so ist Altona, weil hier trifft sich die Filmbranche auch morgens auf dem Weg zur Arbeit.
Ist das so?
Das passiert schon ab und zu, ja, hier sind schon einige junge und Independent-Unternehmen auch angesiedelt. Die Filmförderung sitzt hier auch, die European Film Promotion sitzt hier auch, Creative Europe sitzt hier. Aber die sitzen alle auf der anderen Seite vom Bahnhof, also wir sind hier so ein bisschen abgesondert. In den Räumlichkeiten sind wir seit April 2018, also jetzt seit 5 Jahren. Und ja, die sind einfach wirklich praktisch. Wir bekommen die ja über die Kreativgesellschaft vermietet.
Da es jetzt schon das 2. Mal in dieser Folge vorkommt mit dem Immobilien, bei Interesse schaut mal unter kreativgesellschaft.org/raum oder in die Shownotes, da ist der Link. Die Hamburg Kreativgesellschaft hilft dir nämlich bei der Vernetzung mit AnbieterInnen oder initiiert auch eigene Projekte, um Raum für Kreative zu schaffen.
So, hier einmal rechts. Und dann sind wir auch schon da. Das ist das alte Finanzamt in Altona. Also hier war früher ein Finanzamt und es hat auch noch den Flair teilweise. Das wirst du gleich sehen. So, dann muss ich einmal den Code eintippen.
Durchs Treppenhaus der alten Finanzverwaltung kommen wir irgendwann ins Büro von Oma Ingefilm.
So. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Okay. Helles Büro, 4 Schreibtische, gemütliche Sitzecke und in der Mitte hängen Schaukeln.
Ja. Ich nenne es immer liebevoll unsere Turnhalle, weil es sind nicht nur 2 Schaukeln, du siehst auch noch 2 Ringe, an denen man sich hinhängen kann. Und das ist, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, ehrlich gesagt super angenehm, sich einfach mal da reinzuhängen und zu strecken und so. Ja. So, dann leg dich gerne ab und dann.
Und das mache ich.
Ich bin Frauke Kolbmüller, Produzentin bei der Oma Inge Film in Hamburg. Wir produzieren Spielfilme und Dokumentarfilme und Serien für Kino und andere Auswertungspartner.
An dieser Stelle einmal die Frage, warum sagst du die ganze Zeit wir?
Weil wir ein Team von 3 Personen sind inzwischen und ein Film nie eine Einzelleistung ist, sondern immer eine Gruppenarbeit und ich mit ganz vielen Menschen an Projekten zusammenarbeite, deswegen ist das irgendwie sofort ein Wir und kein Ich.
Und dennoch ist Frauke in dieser Folge für Selbstständigkeit gelandet. Und das hat mehrere Gründe. Einmal war sie einfach eine lange, lange Zeit solo-selbstständig und hat Oma Inge auch aus der Selbstständigkeit heraus gegründet. Nur auf der anderen Seite ist die Branche auch typisch dafür, dass die, ich sag mal, kreativen Jobs beim Film öfter in Form der Selbstständigkeit ausgeübt werden. Zum Beispiel
Kamera, Regie, AutorInnen, EditorInnen, also die Filme schneiden, SounddesignerInnen. Jetzt unabhängig, also keine Prio, die ich jetzt nenne in der Reihenfolge, ne? Das ist einfach, was mir gerade spontan einfällt.
Darum auch kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Auch interessant, Foleys, also GeräuschemacherInnen, das ist auch ein ganz geiler Beruf, glaube ich. KostümbildnerInnen, MaskenbildnerInnen, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ist ein ganz guter Bereich.
Nun aber einmal zum Werdegang von Frauke. Eigentlich hat sie mit dem Eintreten in die Berufswelt direkt selbstständig gearbeitet.
Das war 2008. Da habe ich bei einer Imagefilmproduktion ein Praktikum gemacht und dann da noch ein bisschen gejobbt danach. Es war eine relativ kleine Firma, ich war Anfang 20 und mein Chef war Ende 20. Und damals war der für mich schon so mega professionell und so. Und der wollte mich nicht anstellen, der meinte halt, stell mal Rechnung einfach. Heute weiß ich auch, was der Hintergrund war. Und ich war so, ah ja, okay, dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann einfach ein Gewerbe angemeldet. und ihm dann Rechnungen gestellt damit. Und so kam es, dass ich nie, außer in meinen Studentenjobs, wo ich gekellnert habe und in der Gastro gearbeitet habe, war ich sonst nie angestellt in dem, was ich mache. Ich habe immer frei gearbeitet, immer auf Rechnungen gearbeitet.
Es folgt ein Studium in Medieninformatik in Bremen. Und egal, was sie hier angefasst hat, am Ende hatte immer alles mit Bewegtbild zu tun.
Und am Ende des Studiums bin ich zu einem Filmmaking-Workshop nach Ungarn gegangen. Aus Spaß, für 2 Wochen dachte ich, ach, muss ich nicht viel bezahlen, das ist irgendwie mal so ein cooles Angebot. Und da haben wir dann auch Kurzfilme gemacht und da wurden wir eingeteilt, haben sie gefragt, wer will jetzt welchen Job machen? Und alle wollten natürlich Regie machen und ich hatte mir aber so eine Gruppe ausgesucht, mit der ich gerne zusammenarbeiten wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich einfach die Produktion für euch, ist mir auch Boogie. Also es ging mir um nichts, hat keinen Anspruch. Und da hat es dann Klick gemacht. Da dachte ich, ach geil, das ist eigentlich, ich kann kreativ arbeiten und ich halte aber den Rücken den Kreativen frei, die ihre Riesenvision haben. Ich habe auch meine Vision, aber die sind ein Stück anders und ich mag das auch, Verantwortung für andere Sachen im Hintergrund zu übernehmen. Und so kam dann diese Entscheidung, in die Filmbranche zu gehen. Und dann habe ich mich für den Master in Hamburg beworben, an der Hamburg Media School. Der Studiengang heißt Master of Arts Film. Und die Untergliederungen sind 4 Stück und das ist Kamera, Regie, Drehbuch und Produktion. Und dort wird man als Creative Producer ausgebildet. Und danach habe ich für Projekte frei gejobbt als Producerin oder Koordination. Habe auch so No-Budget-Projekte mit unterstützt in allen möglichen Rollen. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele Jobs selber auch hands-on gemacht. Das braucht man auch ein Stück weit, wenn man als Produzentin arbeiten möchte, weil man die Workflows auch ein Stück weit verstehen muss, ist meine Auffassung. Es gibt auch 1000 verschiedene Arten von Produzentinnen. Also wenn man jetzt sich ein großes Studiounternehmen anguckt aus Deutschland, da arbeiten auch Produzentinnen und die wissen aber, die kommen, haben einen ganz anderen Hintergrund. Wenn man aber selbstständig ist und eine eigene Firma hat, dann muss man schon auch die Prozesse ein Stück weit verstehen, weil das so breit gefächert ist und man so das nur beurteilen kann und wirklich die wirtschaftliche Seite und die kreative Seite gut miteinander verbinden kann.
Als dann die ersten höheren Budgets verhandelt wurden und Frauke nicht privat haften wollte, gründet sie 2015 eine UG haftungsbeschränkt. Ist günstiger und niedrigschwelliger als eine GmbH. Dennoch mit vielen Vorteilen als selbstständige Person. Als Produzentin definiert sie sich allerdings erst ab einem bestimmten Moment.
Weil man ist das nicht von Anfang an. Es ist kein geschützter Beruf. Also du könntest jetzt auch einen Film einfach machen und dann bist du der Produzent. Trotzdem gibt es so einen Moment, wo du merkst, bist du auf diesen Netzwerkveranstaltungen, also auf diesen Industry Parts von den Festivals und sagst, ja, ich habe jetzt gerade diesen Film produziert, der geht jetzt ins Kino und den habe wirklich ich gemacht. Und da, das war so meine Wandlung zur Produzentin, auch wenn ich das vorher irgendwie auch schon gemacht habe, aber irgendwie war das so. Das war bei Maybe Baby damals und als der ins Kino gekommen ist im April 2018, war ich so krass. Das ist jetzt der Moment und da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt werde ich nochmal anders wahrgenommen, beziehungsweise dann sogar nach Systemsprenger wurde ich von der ganzen Branche plötzlich wahrgenommen. Da kam dann auch der Moment, wo noch mehr Projekte und die Projekte größer und die Strukturen größer werden. Und das kann man dann nicht mehr alleine machen. Und dann habe ich halt angefangen mit Praktikantin und Werkstudentin. Und da wird man dann plötzlich, kommt man dann automatisch in diese Rolle, dass da noch andere für einen mitarbeiten.
Und da sind wir heute. Mittlerweile als GmbH sind sie zu dritt. Jana Lotze kam 2022 dazu und bildet den 2. Standort in Leipzig. Und seit kurzem ist auch Lea Wang dabei, hier in Hamburg und heute auch hier im Büro.
Ich bin Lea, hallo. Ich bin Junior Producerin bei Oma Inge und seit November bin ich hier. Also ich habe im Oktober meinen Abschluss von der Hamburg Media School gemacht, ja, wo Frauke auch ihren Abschluss gemacht hat, aber sehr viel früher als ich. Und genau, dann bin ich hier direkt reingerutscht, sage ich mal so. Ich habe ein Praktikum tatsächlich hier gemacht, während meines Studiums. Und da haben wir uns einfach so gut verstanden, dass wir gesagt haben, okay, nach dem Studium sprechen wir nochmal. Und dann haben wir nochmal gesprochen und jetzt bin ich hier.
Ich bin sehr froh darüber.
Lea und Frauke treffen sich, um über eine aktuelle Herausforderung zu sprechen. Am Freitag ist nämlich eine Finanzierung nicht durchgegangen, die nun Auswirkungen auf den kompletten Zeitlauf einer Produktion hat. Eine Filmproduktion ist ein über Jahre laufendes Projekt, wo ein Meilenstein den anderen bedingt.
Wollen wir uns an die Tabelle mal an den Herstellungsplan schmeißen.
Frauke öffnet eine Excel-Tabelle.
Ich muss das mal ein bisschen kleiner machen. Ja, ist mir gerade zu groß. Das ist jetzt ein Herstellungsplan. Das heißt, hier besprechen wir einmal, wie das Filmprojekt von vorne nach hinten den Zeitplan bis zum Ende. Und du siehst, das geht bis Juni 24 gerade. Jetzt haben wir einmal eine ganz große Verschiebung von dem Projekt und müssen uns eigentlich alles einmal komplett nach hinten schieben und schauen, was wir dieses Jahr jetzt wann für dieses Projekt machen. Oh Gott!
Kalenderwochen, Departments, Gewerke, Produktionsphasen, alles in einer doch recht übersichtlichen Excel aufgestellt. Um auf die aktuelle Entwicklung zu reagieren, muss eigentlich die ganze Tabelle umgebaut werden. Frauke nimmt einen kompletten Block und schiebt ihn nach ganz unten der Excel-Liste. Und da wird mir erst klar, dass sich das komplette Filmprojekt um ein ganzes Jahr verschiebt. Ein Sommerfilm, sagt Lea, kann halt auch nur im Sommer gedreht werden.
Und das ist natürlich super frustrierend, weil es ist auch ein wahnsinnig relevanter, aktueller Film, den wir jetzt unbedingt machen müssen, weil alle sagen, oh, den müsst ihr jetzt machen. Und jetzt schiebt es sich einfach um ein komplettes Jahr. Und also wir haben uns das angeguckt und ja, man könnte sagen, gut, dann machen wir es für ganz, ganz kleines Geld, so richtig selbstausbeuterisch. Aber das geht nicht, das können wir nicht machen. Das ist so, das ist auch nicht... Das haben wir am Anfang gemacht, das musste ich machen. Ganz am Anfang haben wir Filme für gar kein Geld gemacht. Das geht aber auch heutzutage nicht mehr. Also da verändert sich auch einfach die Gesellschaft und wir möchten die Menschen auch fair bezahlen. Das sind wir denen schuldig.
Aber am Anfang musste sie das machen. Eigeninitiativ. Mit kleinem Geld, wenn überhaupt.
Ja, das ist ganz schwierig als Produzentin. Also auch da ist bei bestimmten FinanzierungspartnerInnen musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und wenn die sehen, du hast noch nie einen Spielfilm produziert, dann der im Kino war, dann ist das blöd. Also dann finden die, sagen die, nö, da kommen ja andere, die haben schon viel, viel mehr gemacht. Und da, also den allerersten Film, den ich gemacht habe, das war wirklich, da haben wir dann 2 Wochen in Österreich auf einer Hütte gedreht, da habe ich Mittagessen gekocht für alle und niemand hat einen Penny verdient, haben wirklich nur das nötigste Geld gehabt, auch in der Postproduktion. Die haben das alles für umsonst für uns gemacht. Und das kann man so direkt nach dem Studium irgendwie noch machen. Dann backt man ganz viele Kuchen und holt sich Sponsorings rein und versucht da irgendwie Dankbarkeit zu zeigen. Aber ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr. Und wir möchten auch einfach, dass die Leute sich nicht selber ausbeuten, also auch die am Set und die Kreativen, sondern das hat ja am Ende auch was mit einer Qualität von einem Film zu tun.
Und auch wenn sich der finanzielle Aspekt zum Glück mittlerweile ein bisschen geändert hat, immerhin können die drei nun hauptberuflich an ihren Projekten arbeiten, gehört eine gewisse Instabilität einfach immer dazu.
Also ich hätte auch gedacht, als ich gegründet habe, so nach 5 Jahren stehen wir dann auf festen Beinen, bis man dann irgendwann merkt, als Independent-Produzentin steht man nie auf festen Beinen. Außer du hast jetzt, weiß ich nicht, irgendwie so eine Serie, die durchweg immer wieder produziert wird, jedes Jahr oder weiß ich nicht, in was für einem Rhythmus, und du so einen wirklich steten Tropfen hast, der immer die Grundausgaben deckelt. Und selbst bei den etablierten Produzentinnen merkt man, okay, gut, das klappt jetzt, und dann weiß ich nicht, 3 Monate vor Dreh, eigentlich ist alles in den festen Tüten, sagt ein großer Streaming-Partner plötzlich, weil die Ansage aus den USA haben, alle möglichen Projekte zu canceln, sagen die, nee, machen wir nicht mehr. Und dann stehen auch die da und sagen so, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Wir können jetzt noch so und so viele Monate uns halten und danach haben wir ein Problem. Und das ist, glaube ich, so ein Dauerzustand, den man dann ein Stück weit auch hat. Und das lernt man dann auch zu akzeptieren.
Und deswegen kommt es der Situation von Solo-Selbstständigen schon echt nah.
Ja, weil es auch eine projektbasierte Arbeit ist, ne? Also ich werde immer gefragt, ne? Meine Oma, Inge, fragt so, und hast du genug Aufträge? Und ich so, Oma, ich krieg keine Aufträge. Ich mache das selber. Das ist unsere eigene. Also wir haben entweder selber die Idee oder wir bekommen eine Idee zugetragen und dann werden die Projekte umgesetzt. Aber es kommt niemand, der sagt, ja, Frauke, hier, mach das mal bitte für mich. Kriegst du irgendwie 5,80 Euro und dann ist das fertig. Nee, es ist andersrum.
Und auch harte Zeiten, zum Beispiel Projektanbahnungszeiten, ein Begriff, den ich in der Mutabor-Folge gelernt habe, müssen durchgehalten werden. Und das geht nicht, wenn man nicht an die Sache glaubt.
Und da muss man einen langen Atem haben. Also man muss einen langen Atem haben und die Leidenschaft dafür, weil wenn du nicht brennst für das, was du machst, dann brauchst du es auch nicht machen. Also ich finde, das ist gerade beim Selbstständigsein auch so das A und O. Du musst total Bock drauf haben, weil du stehst früh auf und musst dich motivieren, warum du diesen Job machst. Und es gibt immer wieder so Einschnitte, die richtig reinhauen, wo man sich hinterfragt, warum macht man das eigentlich gerade? Und dann gibt es die Momente, wo man merkt, genau dafür mache ich es. Also für mich ist es oft, wenn ich im Kino bin und merke, wie die ZuschauerInnen berührt werden und die mich einfach mit dankbaren Augen angucken und sagen, oh, das hat mir so viel gegeben und das hält so nach. Also so ein Film ist ja auch etwas, das geht nicht mehr weg. Den haben wir gemacht und der wabert da jetzt irgendwo im Universum rum. Und das ist irgendwie auch schön zu wissen. Es gibt immer wieder schöne Momente auch zwischendurch, wenn dann halt so kleine Erfolge gefeiert werden. So, ey, das hat jetzt geklappt oder hier ist jetzt irgendwie ein ganz tolles Drehbuch rausgekommen, wo ich mich freuen kann. Also auch bevor überhaupt der Film im Kino ist, gibt es ganz viele Momente, kleine Momente, die einen immer wieder motivieren können. Und die muss man auch ein Stück weit lernen wertzuschätzen. Dass man sich auch an den kleinen Schritten erfreut, dass man nicht nur immer dieses, oh, das ganz Große muss jetzt klappen, sondern das einfach... Okay, hier ist jetzt auch wieder was Tolles passiert. Man sagt ja im Project Management auch so, das sind so diese Meilensteine. Aber auch zwischen den Meilensteinen gibt es immer wieder Momente, die schön sind. Und das ist das, was, glaube ich, den langen Atem auch fördert.
Ein extrem inspirierender Besuch, den ich leider langsam beenden muss. Die beiden müssen wieder ran an ihre Baustelle und ich habe ja noch eine Verabredung mit Lubi und ihrer Lesung. Auf dem Weg nach Winterhude sprudeln wieder die Gedanken. Dafür lohnt sich doch die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, oder? Man kann träumen und grübeln. Mir geht es nicht aus dem Kopf, was Frauke von ihrer Oma Inge erzählt hat, beziehungsweise dem, was sie ihrer Oma immer wieder erzählt. Dass sie keine Aufträge bekommt, sondern sich ihre Projekte selber schafft und ihre Vision und die ihrer MitstreiterInnen umsetzt. Werke, die für andere Menschen eine große Bedeutung haben können, die mit eigenen Geschichten und Emotionen aufgeladen werden und ganz, ganz individuell sein können. Und die am Ende nicht da wären, wenn Menschen wie Frauke, Lea und Robert nicht ihre Arbeit machen würden. Und ist das nicht etwas, was unsere Branche, die Kreativbranche, so auszeichnet und von den anderen abhebt? Und speziell in dieser Episode mit Blick auf die Solo-Selbstständigkeit. Etwas, was ganz individuell auf eigene Interessen und Stärken gemünzt werden kann? Kapitel 3. If you see a leg, fill it out yourself. Zum Abschluss treffen wir Lubi Bache. Sie ist Schriftstellerin und Autorin und ja, Netzwerkerin, Kulturveranstalterin, Kuratorin. Sie ist ganz viel. Hört selbst. Es wird ein lauschiger Abend.
I've never done it in a garden before. This is a very unique situation for me.
Okay.
I don't ever do it like this. But since I got this funding and it has to be outside,
yeah.
I thought, why not? And this is the house of my publisher. She published my heft. And I said, she has a beautiful garden and perfect time to do it, to use it, to bring an intimate group of people together and do it like our ancestors did, do everything over a fire.
Yeah.
And tell our stories and exchange, pass on information through storytelling. So, let's go. Yeah, I'm Lubi Bache. I'm originally from Somalia, born in Paris and raised in California. It's a mouthful for some people and I can understand that, but I did grow up in all of those three countries. And I've been here 9 years, and I've always wrote, and I've always been a writer. And when I first came here, I was pregnant, and I had a child, and then I had a child the next year. And for me, it's very important to be independent and to work, but it's not so easy here. Everyone around you tells you you have to know the language first before you can even find it. But I found my way. You know, I started the American school or the international school for a little bit, and then I just went freelance and did writing, mm-hmm. what I know best. But writing for others was a challenge because I usually write for myself. And then from then on, I segued into co-working world where I was managing co-working spaces and but always doing my curation and my writing and my moderations at the same time.
Louis, wo müssen wir lang?
Das ist Fanny. Sie unterstützt Lubi heute bei der Veranstaltung, bis es losgeht.
Bevor du jetzt
one way, Fanny. There's only one way to go. I'll show you. You have to go right back onto Beringstraße. Weißt du?
Soll ich es eintippen ins Navi oder?
Nein, nein, es ist wirklich um die Ecke, ja. 5 Minuten im Auto. Beringstraße. Links und dann rechts. Links, rechts.
Ihren künstlerischen Output definiert Lubi so.
So I'm a creative non-fiction writer, so I do poetry and prose and I talk. I wish I could do fiction, but I just literally cannot. I write about my life and my experiences, often dealing with issues of home and identity and people, because my whole life is about people, countries, belonging, and my family, which is not easy. My father particularly, I wrote a lot about him when I first came here. And this is where I published this heft with Patricia Pavlitz's Verlag, Punktum. And it was 3 stories about him, and I thought I was going to make it into a bigger book, but now it's kind of veering in a different direction.
Sie als hauptberufliche Autorin zu bezeichnen, würde längst nicht alles beinhalten, was sie so tut. Auch wenn das, was sie so tut, gar nicht so einfach ist zu beschreiben. Aber muss es das?
You know, I'm a searcher. I've always been a searcher my whole life, seeking out what interests me, a very big curiosity and a very big ambition to connect with others.
Vielleicht wird das im Laufe des Abends klarer. Darum erstmal die Frage, wo geht's heute überhaupt hin?
Sprachlos. I love the word.
So heißt die Veranstaltungsreihe.
It's so during Corona, I was asked to curate, like, there was a festival in Harburg, a literature festival. And I was asked to curate, like, a portion of it. And I thought, you know what? I'm just going to create a reading series that I want to do.
Das Sprachlos entstanden ist, hat seine Geschichte.
So I was part of 2 successful independent reading series. A few years after I came to Hamburg, I was asked to read at Hafenlesung. And then quickly after, was asked to be in the organizational team. And I did that for several years. And then I did Ahab as an offshoot, which is a smaller reading series with one of the guys also from Hafenlesung and another person. And I really love that. I mean, this is just bare bones, right? You're not making any money off of it. You really are doing it not only for the love, but for me, it was always a very important thing, which is for the culture of the city. It's very important for me to contribute and change the cultural landscape of Hamburg. Mm-hmm. So I did it for that, you know, let's put it this way. I didn't see what I needed for myself, so I did it. And this is the thing that rings true over and over again. I also talk about this in the reading today. If you see a lack, then you need to fill it yourself. Mm-hmm. You can't wait for others to do it, you know? And that's sometimes the best way to do it. And Sprachlos for me is, when I came to Germany, I'm speechless at the opportunities that I don't have as an English writer living in Germany. And also not being able to hear my language read back to me, you know. I was often jealous when I would go to Lesungs and people are reading in German and my German was still minimal and perhaps still is when it comes to literature, because that's very difficult to understand anyways, right, when how people are writing. It's here on the Rechtsseite, also wir müssen hier versuchen, einen Parkplatz. Also gibt's, vielleicht kannst du in die andere Seite gehen? Ist es,
ja, aber das Parkplatz. Aber vielleicht kann ich vor ihm. Wenn ich frage dann, ob der nochmal richtig stark dann zurück, dann kann ich mich da reinquetschen. Mhm. Wenn der nicht ganz so egoistisch parkt oder so, dann...
Yeah, so I was jealous. Like, I'd go to readings and people are like, you know, there's something powerful about going to a reading and listening to stories or poetry. And I used to do this religiously when I was in the States. And then to have that taken away without really fully understanding what that meant for me and my creativity and my life. When I came to Germany, I was just like, I wish everyone's laughing or smiling or like feeling, and I'm just like, well, I'm lost, you know? And so I said, any readings I do, I'm always going to put in English language writers, mm-hmm. or any other writers actually, to be honest. But English language for me was the foremost.
Und während wir noch weiter nach einem Parkplatz suchen, ordne ich für mich einmal die Gedanken. Lubi ist also eine Autorin, die neben ihrem kreativen Output, den Schreiben von non-fiktionalen Texten, an dem Ausbau der Community und Plattform für NachwuchskünstlerInnen und ja auch internationalen Literatur arbeitet. Und das, indem sie zum Beispiel erst eine Zeit lang immer wieder verschiedenste Freelance-Jobs macht, bis sie dann wie heute durch Förderung, Lesung initiiert, die Begegnung schafft.
To me, I want to give spaces to people that normally don't get it or haven't been even on a stage for the first time or have the ambition to do so, but no one's giving them a chance. So, with people who are established, you know, so that it tempers it, you know, and it really colors the reading in a way. So, Yeah, so that's it. And I always do also German authors, so not solely just English. And then I do always a musical component in it to break it up. And I love music. Music is very important in my life. And so finding the perfect musician for the reading is always a very fun thing to do. Was? Oder ich kann auch Patricia fragen, wir können direkt in Patricias Haus.
Ja? Oder ich fahre jetzt rückwärts hier rein.
Okay. You know, Fanny, I think you just like the challenge of parking. You just want to try that little part.
Ach, da vorne fährt jemand raus.
Und wir finden endlich einen Parkplatz.
Geschafft.
Geschafft.
I think we're done, right? No, I'm just kidding. Few more questions?
Ja.
Im Gespräch stolpern wir zweimal über die Begrifflichkeit des Solo-Entrepreneurships und ich frage sie, ob sie sich als solche eigentlich versteht.
I have obviously a team and good friends that help me, but I envision this when I open it, yes, but I will hire people to do the tasks that need to be done or the for the difference, whether it's the programming or operational, etc. But yeah, and you know, freelancing is also solo opportunity. As you were saying, I can't even talk at the moment. And this is what I also learned with freelancing. So when I first came here and I was like, I can't get this job, so I'm just going to write, which was hard. It's hard enough to do the work. It's even harder to also acquire the work. So to do both as a freelancer or a sole entrepreneur, like getting the clients and then actually doing the work. It's two different jobs, you know? And then some people are able to outsource the leads, like coming in for them. But if you're doing both, you really burn out quickly, you know? Yeah. So I was smart. I was like, I need to get a fixed project, you know? So I think this is the thing, like you want to get at least one person that's able to pay your bills or two people that are fixed. And then on the other stuff is extra or can help out, you know, other projects. But yeah, it did happen like that. And it also changed for me because, like I said, I'm a nonfiction creative writer. So it's also easy for me to write blogs or marketing for other people. But I was asked to write all these articles and I really had a different vision and idea and I did a good job. And it was hard to let that go because your name's not attached to it. You know, you're writing under the guise of a company. And I was like, do I want to do this work? And then in the end, it took away from mine, my work, you know, my creativity, what I want to do. So it wasn't for me. It's for some people, they love copywriting and blogging and marketing. And I think that's wonderful. But for me, I realize I'm more of a creative writer and what I do has to make sense for me.
Safe, beautiful home. Hi.
Wir kommen in den Garten von Patricia. Wie Lubi schon erzählte, ist sie ihre Herausgeberin und heute Gastgeberin für diese Lesung. Sprachlos. Die Veranstaltung ist übrigens öffentlich.
Ja, ich bin
Kai.
Hi,
Patricia.
Hallo.
Hallo, ich bin Kai.
Patricia, hallo. Kai.
Wir laufen durch den Garten und besprechen, was gleich noch aufgebaut werden muss. Bänke müssen umgebaut, ein Tisch fürs Buffet hingeschoben und die Feuertonne bereit gemacht werden.
So, okay.
Die Leute kommen sie jetzt gleich.
So. Die Leute kommen gleich?
Ja, die Autoren, nicht die Leute.
Sorry. Ah, die Autoren.
Okay, Autoren und so weiter.
And then we want to build together things around the fireplace?
Yeah, or? I think like a seat and a lamp for the readers.
Yeah.
I know for sure I can't read in the dark because I have bad eyesight.
Me
now.
Me neither.
I don't know what happened.
Maybe
the last
someone
years.
Can. We got some lamps, but maybe someone can just use the
flashlight?
Cell phone with a.
Flashlight? Okay.
All right. We can see, but we have lamps as well.
But yeah, we can do it here. Sarah can help, everyone can help.
Und auch mit Lubi komme ich während unseres Schnacks auf eine Metaebene. Selbstständigkeit ist mehr als nur die Form, eine Arbeit auszuüben.
For real, like for me it's a lifestyle, you know? I don't have to like drum up my curiosity. I don't have to drum up an ambition. Like I don't have to, it's just how I am as a person. And I was able to translate that in a way that can bring projects for me. And that's something you really... It's not easy to learn, you know, because we're all taught to go to school, we're all taught to go to university, especially so in this country, where everything has to line up, your Abitur, your university, and then your job, which I always found, like, very stifling, you know. So I can't get a job because that's not what my university degree says. Mm. My whole life was, like, taking different roads. I couldn't pick one thing. I had too many interests, but I had one common interest at the end, which was people. So when people still ask me, okay, I'm like, oh, looking for a part-time job. They're like, what are you looking for? I'm like, this is always a hard question because I'm like, I could do so much. And there's so much that I do. I could tell you what I've done, but learning what your actual skill sets are and translate that. And I think people just, you can do what you want. You just don't be limited by your society. Don't be limited by your circumstance and the mindset of others around you. And do what you believe in, what you want to do. It's sometimes hard to do that in a city or a country where it's homogeneous in thinking. And I know this so well because I come from a culture like that. That's why I was like, no, I can do it the way that I want to do it. What works for me. But it takes a certain kind of individual to go against the grain like that. But there's no better way to do it and no better time than now.
Das wäre ja schon fast ein gutes Schlusswort. Wäre nicht noch eine Sache offen. Die Kreativstarter-In-Checkliste, heute mit Andreas Rautenberg. Andreas ist bei der Hamburg Kreativgesellschaft erste Anlaufstelle für das Thema Coaching und Beratung und hat viel mit Selbstständigen zu tun, die Unterstützung suchen. Von ihm erhoffe ich mir ein paar kleine Insider-Tipps zu Programmen und Formaten. Frage Nummer 1. Was sind aktuell die größten Herausforderungen, mit denen Selbstständige zu kämpfen haben?
Eigentlich schon immer, aber durch Corona noch mehr, eher so dieses Thema, wie mache ich auf mich aufmerksam, wie werde ich wahrgenommen, welche Dienstleistungen und Produkte sind jetzt die besten für meine Zielgruppe, wie kann ich an Jobs und an Aufträge kommen und wie kann ich mich auch so gut darstellen, dass ich auch gutes Geld verdienen kann.
Welche Formate und Programme hat die Hamburg Kreativgesellschaft für Solo-Selbstständige parat?
Also einmal ist, glaube ich, das Allereinfachste, zu unserer Fragestunde zu kommen. Das ist so ein Format, das wirklich allen offen steht, die Fragen haben. Das kostet natürlich nichts. Das ist aber auch sozusagen nicht nur so, dass ich da jetzt irgendwas erzähle, sondern da sind dann eben auch andere Menschen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen bis jetzt haben und das sozusagen auch schon so das allererste Netzwerk dann anbietet. Wir haben natürlich auch noch weitere richtige Programme. Das heißt dann zum Beispiel, wenn jemand ein Business-Coaching braucht, weil er sozusagen nochmal etwas tiefer in seine Strukturierung und Restrukturierung seines Businesses rein will. Wir haben vor, auch digitaler zu werden. Es wird ein Angebot geben, das sozusagen auch die ganzen Fragen rund um die Selbstständigkeit nochmal erklärt, mit Videos und Texten und so, die dann eben abrufbar sein werden.
Das digitale Angebot, von dem Andreas gerade spricht, die Online-Akademie für Selbstständige, wurde inzwischen veröffentlicht und ist online kostenlos abrufbar. Hier findest du Antworten auf alle Fragen, mit denen du dich im Rahmen deiner Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft unbedingt befassen solltest. Melde dich einfach kostenlos auf der Plattform an und arbeite dich Schritt für Schritt durch die Themen wie zum Beispiel Künstlersozialkasse, Absicherung und Altersvorsorge, Steuern oder Förderung und Finanzierung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder du schaust direkt auf unserer Webseite kreativgesellschaft.org. Hier findest du generell immer aktuelle Infos zu unseren laufenden Angeboten und Programmen.
Ja, letztendlich kann man aber auch einfach so bei mir anrufen und eine Beratung bekommen. Alles das ist möglich. Das sind jetzt erstmal so die allerersten Ausschnitte dessen, was wir alles tun. Es gibt natürlich auch Immobilien, die wir anbieten und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge zu entdecken auf unserer Webseite, was wir alles so tun.
Und außerhalb der Hamburg Kreativgesellschaft?
Also ich finde es total hilfreich, wenn man gründet, zur Hamburger Existenzgründerinitiative zu gehen, die auch ein ganz umfangreiches Angebot haben an Seminaren und Workshops und Ähnlichem. Das sozusagen, dieser Tipp gilt eher für alle. Das ist also nicht so spezifisch Kreativwirtschaft, wie wir es sind. Ist aber auch ein sehr guter Anlaufpunkt, weil die eben nochmal mit mehr Manpower oder Womanpower sozusagen da dahinter stehen und das begleiten. Für andere, die schon ein Stückchen weiter sind, ist die Webseite firmenhilfe.org nochmal interessant. Da gibt es auch noch ganz viele Hinweise. Da gibt es dann auch Webinare und all sowas. Also auch so Dinge, die wir so nicht leisten und leicht leisten können und wir aber dann eben da durchaus nochmal Anlaufpunkte sehen.
Noch ein kleiner Tipp zum Schluss.
Ist sich immer auch zu überlegen, ob man irgendwo Hilfe kriegen kann. Also Leute treffen kann, die einem noch ein bisschen beraten können oder die noch ein paar Dinge für einen klären. Man muss das nicht alles alleine. Dafür gibt es viele, viele Angebote in der Stadt Hamburg und auch online gibt es vieles, was echt sinnvoll ist und hilft. Und lieber einmal mehr fragen als einmal zu wenig. Dafür gibt es dann doch zu viele Fallstricke. Aber Ich finde, dass viele Leute sich immer noch sozusagen zu viel mit sich selbst beschäftigen und eigentlich durchaus es genug Hilfe da draußen gibt, die man in Anspruch nehmen kann.
Zum Beispiel?
Förderung, Netzwerken, Ratschläge holen, Informationen reinholen, nicht glauben, nur weil der Freund das gemacht hat oder das so sagt, dass es richtig ist, sondern sich auch wirklich Informationen holen aus einer Quelle, der man vertrauen kann und dann eben auch sieht, so funktioniert es oder so funktioniert es eben nicht. Also es ist häufig sind ja auch so unsere Institutionen, sind ja vieles, ist ja davon auch kostenfrei und dementsprechend würde ich das eher machen, als jetzt sich irgendwie versuchen, irgendwo einen Rat zu holen von Leuten, die es auch nur vom Hörensagen kennen. Also deswegen ist das eher der Tipp.
Auch Lubi sagt, sich Hilfe zu suchen ist das A und O.
At the end of the day, it's people and it's also networking. You know, seek out people that obviously have been in your journey, but in different stages. So seek out people that have already been successful in what you're doing. People are starting out and people in the middle, because you can really learn value from every stage that is going to go for you. I liken it to having kids. When I had young kids, I had friends who had middle-aged kids and kids that were already older, and I talked to all of them to find out what's coming for me, you know? And also to understand better my situation, that it's everything is just temporary, you know, when it comes to children. So to know that this pain I'm going through will be alleviated and another one will come, you know? Yeah, so my life lesson is like my biggest freedom is my connection with other people. And you never know who's going to be able to help you in your journey. So keep an open mind. Everyone here? Just gonna do a quick moderation here and then we will move inside to listen to Yannick play. I'm a little bit blind in the dark, so I will do the best that I can. Can everyone hear me? Mm-hmm. Should I speak louder? Yeah? Okay, so welcome to Sprachlos. We celebrate authors who write in their voice, whether it's a different language, taboo topics, experimental styles. We give space to those who often feel speechless at the lack of opportunities to publish, read, and share their work. Sprachlos brings together up-and-coming authors with established...
Ja, wie soll ich diesen Tag zusammenfassen? Außer, dass ich viel Inspiration erfahren und genug Input zum Weiterdenken mitgenommen habe. Selbstständigkeit ist in jedem Fall eine Sache, die man wollen muss. Man braucht einen langen Atem, muss sich viel mit sich selber auseinandersetzen, Stärken und Schwächen ausloten, immer im Drahtseilakt zwischen eigener Vision und der Frage, wie sich das Unternehmen und natürlich auch das eigene Leben finanzieren lässt. Auf diesem Drahtseil, so nenne ich es einfach mal, gibt es ja auch verschiedene Varianten. Einige sind leidenschaftlich nebenberuflich selbstständig, zumindest eine Zeit lang. Andere machen reine dienstleisterische Tätigkeiten und finden ihre Erfüllung, nicht zwingend in der Arbeit. Egal in welcher Form, alle eint, dass sie Dinge tun, die die Welt da draußen bereichert. Und das eben auf ihre ganz eigene Art und Handschrift. Vielen Dank, ihr alle, dass wir heute ein Teil eures Tages sein durften. Und danke euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten und Zuhören. Das war die Spezialfolge zur Solo-Selbstständigkeit. Checkt unbedingt nochmal die Shownotes. Hier stehen alle möglichen Links und Infos und AnsprechpartnerInnen nochmal gesondert drin. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft, ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft, Produktion Audiophil, Host, Autor und Musik Kai Sieberding. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne an info@kreativgesellschaft.org. Checkt unsere Website oder kommt direkt vorbei bei Instagram, LinkedIn und Co. Alle Links dazu auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.